Ich sehe schon, viele Rosen- und Tulpenzüchter sind hier im Hause. Und ich bin auch sehr gespannt auf den Vortrag von Paul. Wer Rosen größer und schöner gedeihen lässt, als wir es alle können. Viel Spaß!
Kann ich sprechen. Ja, hallo erstmal, ich bin der Paul, ihr sitzt in Pflanzenhacken. Am besten gehe ich eigentlich mal direkt in die Gliederung, damit ihr wisst, was euch erwartet oder halt auch nicht. Ich will heute erstmal grob einsteigen, erstmal was erzählen über, wie Pflanzen allgemein so ihren Lebenszyklus haben und wie wir den vor allem auch beeinflussen können. Ja? Weil beim Pflanzenhacken geht es ja gerade darum, dass wir ähnliche Techniken anwenden wie beim Hacken von Rechnern. Ja? Also wir gucken, was für Werkzeuge wir haben und was für Möglichkeiten und wie wir die am besten kombinieren können, um gewisse Ergebnisse zu erzielen, die vielleicht auch vorher gar nicht so gedacht waren. Ich würde dann erst recht allgemein anfangen und dann genau ins Detail gehen, um genau zu sein, dann mehr über Cannabis reden, im Konkreten und dann am Ende auch ein paar sehr spezielle Einblicke geben in die Isomerisierung von Cannabinoiden. Das ist im Grunde genommen die Halbsynthese von Tetrahydrocannabinol. Aber dazu dann später. Ja, genau. Warum ich auf der stehe? Also, das habe ich gerade eigentlich schon gesagt. Ist Grünzeug nicht ein geekfernes Thema? Ich denke, dass es das nicht ist, weil ich glaube, wenn man sich jetzt den Fahrplan angeguckt für den Kongress und sieht da jemanden, der über Pflanzen redet, das scheint ja recht unpassend zu sein für eine Computerveranstaltung. Lustigerweise ist es das, glaube ich, nicht, weil es gibt sehr viel Parallelen zwischen dieser Pflanzen- und der Rechnerwelt. Im Grunde genommen, eine Pflanze ist ein Lebewesen, die wächst von alleine. Was wir als Menschen jetzt machen können, ist, wir können die Parameter, in denen die Pflanze wächst, verändern und damit gewisse Ergebnisse erzielen. So, warum gerade Cannabis? Ja, also. Ja, also das wird ziemlich offensichtlich sein, ja. Eine Pflanze im Frühling, so fängt die an zu keimen. Das heißt, in der Regel habe ich einen Samen, der ist in der Erde, der platzt auf, wenn Wasser in den Samen eindringt, dann platzt der auf und eine kleine Pflanze entsteht. Ja. Die wächst dann erst langsam und wenn die Pflanze wächst, sie wird halt größer einmal und die Anzahl der Finger nennt man das. Das heißt, ihr kennt es ja bei Cannabis zum Beispiel, dass die Blätter mehrere Enden haben. Ja. Und die Pflanze wächst einmal in die Höhe und wächst auch in die Breite und dabei wachsen vor allem auch die Anzahl der Finger. Was dann im Sommer hauptsächlich passiert, ist, dass die Pflanze einfach wahnsinnig viel Sonnenlicht kriegt und aus dem Boden viel Stickstoff ziehen kann. Dazu erkläre ich später noch genauer was. Und die Pflanze kann im Sommer sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel wachsen. Irgendwann im Spätsommer, wenn es auch richtig geschrieben ist, im Spätsommer irgendwann passiert Folgendes. Der Anteil der Nährstoffe im Boden kippt und das Spektrum des Lichts verändert sich, genauso wie die Leuchtungszeit, und die Pflanze beginnt zu blühen. Und gerade bei Cannabis ist ja genau das, was wir wollen. Die Blüte, bis zuweilen den Blütenstand. Was braucht so eine Lampe denn überhaupt zum Wachsen? Einmal natürlich Licht, das ist offensichtlich. Aber man denkt jetzt im ersten Moment plakativ, was macht eine Pflanze ja? Photosynthese, also sie nimmt Wasser und Licht und CO2 und macht daraus dann Stärke, bis zuweilen Zucker. Und der Punkt ist, in der Pflanze, bis zuweilen in den Blättern der Pflanze, finden noch wesentlich viele andere Prozesse statt. Die Produktion von ATP zum Beispiel basiert auch auf unter anderem Licht. Das nächste Ding ist, dass das Licht nicht nur Energieversorgung für die Pflanze ist, sondern auch Orientierungsmöglichkeit darstellt. Also eine Pflanze hat ja genauso wie wir eine gewisse Wahrnehmung der Welt, muss sie ja haben. Und da sie keine Sinnesorgane hat, passiert das halt über die anderen Vitalfunktionen. In dem Fall halt über das Licht unter anderem. Bei Cannabis liegt die Grenze hier bei 11 Stunden am Tag, sagt man. Das heißt, wenn Cannabis am Tag mehr als 11 Stunden Licht bekommt, fühlt sich das Gras wie als wäre es im Sommer. Ja? Das heißt, es wächst eigentlich nur massiv in die Höhe und wird aber nicht geschlechtsreif, das produziert keine Blüten. In dem Moment, wo das Cannabis weniger als 11 Stunden Licht am Tag bekommt. Innerhalb von 2 Wochen wird dann die Blüte eingeleitet. Das heißt, die Pflanze bildet entweder weibliche oder männliche Geschlechtsteile aus. Und was wir wollen, sind die weiblichen Pflanzen. Das heißt, wir haben schon gesehen, dass das Licht ein ziemlich wichtiger Bestandteil ist. Und wenn wir uns das Licht angucken, was ist Licht eigentlich? Es ist halt nicht das Licht, was wir so hier sehen von Lampen. Das ist nicht eine Wellenlänge, das ist ein Spektrum. Das heißt, wir haben viele verschiedene Wellenlängen. Und der Punkt ist, nicht nur eine der vielen Wellenlängen wird von der Pflanze genutzt, sondern im Grunde genommen wird das ganze Spektrum genutzt. Nun wird allerdings im Lebenszyklus der Pflanze werden verschiedene Anteile des Spektrums gebraucht. Das heißt, in der Zeit des Wachstums der Pflanze, also im Sommer, werden mehr Anteile aus diesem blauen, aus dem eher bläulichen Spektrum gebraucht. Es ist lustigerweise so, man misst die Temperatur von Licht, also man misst die Farbe von Licht als Temperatur. Das bildet man ab auf einen schwarzen Körper, das ist so ein Ding aus der Physik. Und man sagt quasi, wenn ich den schwarzen Körper auf so und so viel, auf so und so eine Temperatur erhitze, dann strahlt er das Licht genau dieser Wellenlänge ab, das ich beschreiben will. Ja? Das heißt, man gibt das Licht mit einer Temperatur an. Jetzt braucht die Pflanze im Wachstum eher dieses bläuliche Licht. Bläuliches Licht ist eher das heißere Licht und das rötlichere Licht ist eher das kältere Licht. Das heißere Licht, das die Pflanze jetzt im Wachstum braucht, das ist so die Ecke von 6500 Kelvin. Die Zahl kann man erstmal ganz gut im Kopf behalten, weil die wird einem als, ich sag mal, Grower dauernd über den Weg laufen. Während der Blüte dann, wenn die Pflanze die Blüten ausbilden soll und eigentlich nicht mehr in die Höhe wachsen soll, sondern nur noch in die Breite, braucht sie halt viele andere Parameter und vor allem auch anderes Licht, nämlich eher rötliches, also kälteres Licht. So. Ja. Scheiße. Das hätte ich gerade sagen wollen. Genau. Ich mache jetzt direkt einen Sprung da rein, dass wir jetzt sagen, wir verstehen gleichzeitig, wie so eine Pflanze wächst, was sie braucht. Und wir überlegen uns gleichzeitig, wie wir dieser Pflanze das geben können. Oder wie wir dieser Pflanze noch mehr als das geben können, was sie eigentlich braucht, um sie noch über ihre Grenze zu treiben. Was ihr da seht, das kennt ihr, das sind Leuchtstoffröhren, ja. Das Problem ist, dass man ein recht breites Spektrum braucht, habe ich gerade gesagt. Und das kann man nicht mit einer normalen Glühbirne erzeugen. Das geht halt einfach nicht. Aus mehreren Gründen. Einmal ist die Energieausbeute, Effizienz quasi, aus einer Glühbirne viel zu schwach. Also da kommen halt nur so ein paar Prozent von dem, was ich an Strom reinstecke, an Licht nachher wieder raus. Ich brauche halt massiv Licht für meine Pflanzen. Da ist eine Glühbirne ungeeignet. Das andere Problem ist noch, dass Glühbirnen ein sehr spezielles Spektrum abstrahlen und wir halt ein ganz breit gefächertes brauchen. Diese Leuchtstoffröhren, die können das. Es gibt bei Leuchtstoffröhren sowas wie einen Code. Das heißt, eine Ziffernfolge, die was aussagt über die Eigenschaften der Leuchtstoffröhre. Das sind 3 Ziffern. Die erste Ziffer ist eigentlich nur sowas wie ein Opcode. Das heißt, der sagt nur was über den Typ der Röhre aus. Wenn wir jetzt Röhren für Pflanzen brauchen, müssen wir darauf achten, dass die erste Ziffer, dieser Opcode, eine 8 ist. Ja? 8 steht in dem Fall für 3-Band-Leuchtstoffröhre. Das heißt, im Grunde genommen nur, dass sie halt das ganze Spektrum erfasst. Die anderen beiden Ziffern stehen für die Farbtemperatur, ja, in 100 Kelvin. Das heißt, eine Leuchtstoffröhre mit der Ziffer 827 wäre jetzt eine 3-Band-Leuchtstoffröhre mit 2700 Kelvin. Das ist genau das, was wir für die Blüte bräuchten. Andersrum ist die Leuchtstoffröhre mit der Chemnummer 865 eine Leuchtstoffröhre 3-Band und hat 6500 Kelvin. Ja? Das heißt, perfekt für die Wachstumsphase. Ja, so viel ist mit Leuchtstoffröhren. Gehen wir weiter zu Nach- und Dampflampen. Das Ding ist nämlich, dass Leuchtstoffröhren haben eine Effizienz von etwa 30%. Ja? Das heißt, ich kriege für 100 Watt, die ich an elektrischer Leistung reinstecke, etwa 30 Watt Leistung in Form von Licht wieder raus. Das ist noch eigentlich zu wenig für unsere Anwendung. Es ist nämlich so, dass der Ertrag, den wir nachher ernten, eigentlich zu einem unglaublich großen Teil mit dem Licht, das wir in die Pflanze reinstecken, zusammenhängt. Ja? Es gibt da so eine Faustregel, man sagt, man kann jetzt bei Cannabispflanzen maximal 1 Gramm pro Watt Lichtleistung ernten. Das ist so eher so ein Maximum, das ist wirklich ein ziemliches Maximum. Realistisch kann man ausgehen von 0,3 bis 0,5 Gramm pro Watt Lichtleistung. Das heißt, diese Leuchtstoffröhren, die wir gerade gesehen haben, ich kann zurückgehen nochmal, die kriegt man üblicherweise in so Größenordnung 15 bis 100 Watt. Ja? Wenn ihr Energiesparlampen kennt, das sind übrigens auch nur Leuchtstoffröhren. Ja? Energiesparlampen sind gebogene Leuchtstoffröhren, nichts anderes. Die kriegt man so zwischen 15 und 100 Watt. Und offensichtlich ist das viel zu wenig. Also mit so wenig Lichtleistung können wir nie anständige Erträge produzieren. Deswegen benutzt man in den, ich sag mal, professionelleren Zuchtsystemen halt diese Nacht- und Dampflampen. Ja? Das ist, da drin ist ein Halogengas und halt metallisches Natrium. Was passiert ist, wenn man das zündet, man braucht dafür ein Vorschaltgerät, das ist ein Zünder. Ich glaube, das ist eine hochfrequente Spannung, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist jedenfalls eine sehr große Spannung, die erst angelegt wird, dann springt ein Blitz über und dann habe ich den übergesprungenen Blitz und in dem Moment wird der Lichtbogen wird dann sehr niederohmig und ab dann fließt einfach eine sehr kleine Spannung, aber mit sehr großem Strom darüber. Ja. Der Lichtbogen im Zusammenhang in Kombination mit dem metallischen Natrium und dem Halogengas erzeugt dann wahnsinnig viel Licht. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, eine 400 Watt Röhre. Das Lustige ist, wenn ich da 400 Watt Strom reinstecke, also elektrische Leistung reinstecke, kriege ich da fast die Hälfte, also 200 Watt Lichtleistung wieder raus. Das ist wirklich unglaublich viel. Es gibt noch eine andere Art, also man misst Lichtleistung, die Menge an Licht, eigentlich in Lumen. Das Problem ist, es gibt da verschiedene Arten, das zu messen. Also es gibt einmal die Einheit Lumen, die ist eindeutig. Es gibt noch andere Einheiten, um Lichtintensität zu messen. Aber viele von denen sagen weniger was über die Intensität des Lichts an sich aus, sondern sagen eher was darüber aus, wie intensiv unser Auge das Licht wahrnimmt. Ja? Das heißt, wenn man sich auf eine von diesen Einheiten verlassen kann, dann ist es Lumen. Und man sagt, so auch ist eine Faustregel, auf 1 Quadratmeter Zuchtfläche, Cannabis, kommen 50.000 bis 60.000 Lumen im Idealfall. Das ist etwa genau eine so eine 400 Watt Lampe. Weiter geht's, hoffentlich. Ja, genau. Wir springen dann direkt ins nächste Teilkapitelchen, nämlich mein Medium. Bisweilen, die Pflanze braucht ja irgendwoher Wasser und Nährstoffe. Ja? Normalerweise habe ich Erde, die Erde ist ein organisches Ding, da lebt es auch drin. Da habe ich einmal dauerhaft genug Wasser, dass die Pflanze durch die Wurzeln in den Organismus ziehen kann. Und andererseits habe ich andere Lebewesen, die dafür sorgen, dass immer eine gewisse Menge an notwendigen Nährstoffen in der Erde vorhanden ist. Erde bringt aber auch Probleme mit sich. Erstens, ich kann nicht wirklich gut kontrollieren, wie viel Nährstoffe vorhanden sind. Ich kann düngen, natürlich, aber wenn ich dünge, dann greife ich ja in diesen quasi Mikrokosmos ein. Und das will man nicht. Und das andere ist, in Erde können auch Schädlinge leben. Ja? Und das Schlimmste, was man sich als Züchter natürlich vorstellen kann, ist, wenn die Plantage komplett von kleinen Milben oder Spinnenmilben heißt die Dinger, zerfressen wird. Deswegen will man eher weniger Erde benutzen. Man ist letztes Jahr dazu übergegangen, statt Erde einfach anorganische Kulturmedien zu benutzen. Das heißt, die Pflanze steht quasi überhaupt nichts Lebendem mehr. Man könnte da theoretisch auch Glasperlen nehmen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Materialien, die man einsetzen kann als Erdersatz. Darauf gehe ich später noch ein. Wichtig ist erstmal nur, dass ich in dem Moment diesen organischen, natürlichen Faktor Erde wegnehme. Ja? Wenn ich dann nur ein anorganisches Material habe, dann habe ich auch keine natürliche Nährstoffversorgung mehr für die Pflanze, weil ich ja keine Mikroorganismen in der Erde mehr habe, die Nährstoff produzieren oder bereitstellen können. Was ich da natürlich machen muss, dass ich Nährstoffe künstlich hinzuführe. Ja? Und da sind wir eigentlich schon beim Pflanzenhacken, weil wir jetzt schon in dem Punkt sind, wo wir eine Pflanze haben, die unter künstlichem Licht steht und von uns quasi intravenös künstlich ernährt wird, ohne jemals Erde gesehen zu haben. Was man dazu grundsätzlich macht, ist, man stellt die Pflanze in irgendein Medium, das sie eigentlich nur hält, ja? Oder halt eine gewisse Struktur für die Wurzeln bietet, die einerseits ein Teil des Sauerstoffs und vor allem die Nährstoffe und das Wasser kommen dann über eine, das nennt man Leerlösung. Ja. Das mische ich an selbst und Wichtig bei der Nährlösung ist vor allem die Temperatur. Man sagt, die Idealtemperatur für so eine Nährlösung sind 22 Grad. Wenn man da zu weit von abweicht, dann kann es einerseits passieren, dass das die Wurzeln das nicht so toll finden und andererseits ist dann der Sauerstofftransport vom Wasser ins Wurzelwerk und damit in die Pflanze nicht so ideal. Der Punkt ist, in dem Moment, wo ich jetzt vom Natürlichen weggehe und ins Künstliche, mache ich mir einerseits, ich schaffe mir Vorteile und ich schaffe natürlich auch ganz viele Nachteile. Ja? Erde ist vielleicht nicht das Effizienteste, aber wenn ich einen Samen reinstecke, er wächst, das ist was Natürliches, es funktioniert einfach. Wenn ich jetzt keine Erde mehr habe, dann habe ich ganz viele selbstregulierende Dinge nicht mehr da und die muss ich jetzt als Mensch oder als Pflanzenhacker übernehmen. Das heißt, ich muss mich zum Beispiel darum kümmern, dass der Sauerstoffanteil oder der Sauerstoffanteil im Wasser, in der Nährlösung genau richtig ist und dass die Nährlösung zum Beispiel nicht so stark belichtet wird. Würde ich die Nährlösung zu stark belichten und wäre der Sauerstoffanteil zu groß, könnten Algen wachsen. Andererseits, wenn die Nährlösung zu warm ist und die Luftfeuchtigkeit zu hoch, dann kann es passieren, dass meine Wurzeln schimmeln. Man sieht, es gibt jetzt eine ganze Menge an Szenarien, die ich mir jetzt an Problemfällen, die ich mir jetzt natürlich schaffe. Deswegen muss ich hier jetzt schon mit einer gewissen, ja, ich will jetzt nicht sagen wissenschaftlichen, aber mit einer gewissen Systematik rangehen und mir überlegen, wie ich jetzt das ganze System konzipiere. Ja, genau. Was braucht so eine Pflanze überhaupt an Nährstoffen? Das sind jetzt in dem Fall, kann man das mal in grob drei Gruppen teilen. Ja, es sind noch viele Spurenelemente, aber die sind eher für so Dinge wie die Bildung von einzelnen Boten oder Trägerstoffen der Pflanze wichtig. Die sind nicht jetzt wichtig für die wirklichen Pflanzenteile. Das sind nämlich die drei großen Nährstoffgruppen, sind Nitrate, Phosphate und Kalium. Die Pflanze braucht unglaublich viel. Ich bin mal so frei. Die Pflanze braucht unglaublich viel Nitrate, um das Blattwerk und die Zellen in den Blättern ausbilden zu können und zu wachsen zu können. In der Blüte braucht die Phase eher mehr Kalium und mehr Phosphate. Was man daher macht, ist, man gibt, also Dünger werden verkauft mit so einem NPK-Wert. Ja? Der NPK-Wert, das könnte zum Beispiel sein 10-5-0. Das ist ganz simpel, der gibt einfach nur das Verhältnis von also Nitraten zu Phosphaten zu Kaliumsalzen an, ja? Mehr nicht. Man nimmt also logischerweise in der Wachstumsphase jetzt einen Dünger mit einem verhältnismäßig eher hohen Nitratwert und dann in der Blütephase eher einen Dünger mit einem verhältnismäßig hohen Phosphat- und Kaliumsalzwert. Ich gehe mal auf die nächste Seite. Genau. Weil jetzt kommen wir schon zu den Medien. Also, das ist, wie gesagt, das ist also eine kurze Einführung. Ich habe jetzt quasi meine Nährlösung und meine Pflanze unter Kunstlicht. Und die Frage ist, wie kommt jetzt meine Lösung mit dem Sauerstoff und den Nährstoffen in die Wurzel, bis zu mal an die Wurzel. Erde ist das Erdprinzip kennen wir natürlich alle. Was man alternativ machen kann mit anorganischen Medien, das einerseits gibt es Kokos, das ist, man mischt das auch mit anderen Dingen, es ist eigentlich, es wird aus Kokosfasern hergestellt, es lebt halt nicht, also es ist tot in dem Moment und bietet recht guten Halt für die Wurzel. Ich persönlich bevorzuge jetzt eher Steinwolle, das ist, wir reden da nicht über normale Steinwolle, das ist spezielle Pflanzsteinwolle, das ist eigentlich normale Steinwolle, nur dass die Faserrichtung anders ist und dass man halt gewisse Brandschutzzusätze nicht da rein tut, aus nachvollziehbaren Gründen. Ja. Das heißt, meine Pflanze wächst jetzt, die Wurzeln der Pflanze wachsen durch einen Steinwolle-Block bis zu einer gewissen Größe. Ab einer gewissen Größe wird es dann einfach unwirtschaftlich, Steinwolle zu verwenden, weil erstens Steinwolle macht Abfall und zweitens sie kostet Geld. Ab einer gewissen Größe geht man dann hin und nimmt einfach Blähton, das kennt ihr vielleicht, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, von diesen großen Pflanztöpfen, ja, das sind diese kleinen, runden Tonkugeln. Das ist eigentlich nur Ton. Der kann ein bisschen Wasser aufnehmen, mehr nicht, und der bildet, dadurch, dass er recht leicht ist, und aber trotzdem recht viel Zwischenräume an Luft und auch viel Zwischenräume mit Luft hat, bildet er ein recht idealen Untergrund für die Wurzeln zum Wachsen. Das heißt, ich habe eigentlich in meinem persönlichen favorisierten Fall nachher meine Pflanze, erst in einem Steinwolleblock, durch den die Wurzeln nach außen wachsen. Die wachsen dann durch den Rand des Steinwolleblocks in den Blähton, in meine Tonkügelchen. Und da bringe ich jetzt irgendwie meine Nährstofflösung rein, ja, in dieses Medium, in dem die Pflanze steht. Und beim nächsten Punkt sind, wie bringe ich die Nährstofflösung in die Pflanze? Das ist jetzt der Punkt, wo man im Internet sich sein ganzes Leben lang darüber schlau lesen kann, über die Meinung verschiedener Experten oder auch nicht. Das ist, glaube ich, einfach Erfahrungssache. Es gibt da, das sind jetzt alles so Begriffe, die halt größtenteils, ich glaube, sogar im Internet entstanden sind, die eigentlich nur recht simple Dinge meinen. Was man jetzt mit Top Feed oder Dripper meint, das ist eigentlich nur, dass man oben einen kleinen Schlauch hat oder halt eine Tropfdüse und die Nährstoffe von oben in die Pflanze einführt, also oben ins Pflanzenbehältnis einführt und unten läuft es wieder ab. Ja, es läuft eigentlich nur durch. Das ist jetzt die simpleste Methode, ich brauche eigentlich nur eine Pumpe, ein Nährstoffbehältnis und einen Schlauch. Ja. Worauf viele Leute schwören, weil es sehr zuverlässig ist, ist ein Ebbe-Flut-System. Das habe ich auch mal hier abgebildet. Ich habe eine Abbildung gesucht. Das ist schon etwas ausgeklügelter. Hier kommen wir schon mehr ans wirklich Hacken. Ja? Ich habe quasi eine Wanne und darunter eine zweite Wanne. Und jetzt habe ich von der zweiten Wanne einen großen Schlauch, der in der oberen Wanne auf der Höhe endet, an der ich später gerne meinen Füllstand hätte. Die untere Wanne fülle ich jetzt mit Nährlösung. Jetzt tue ich eine Pumpe in die untere Wanne, Schlauch daran und pumpe die Nährlösung von der unteren in die obere Wanne. Natürlich füllt sich die obere Wanne bis zu dem Punkt, an dem mein Abflussschlauch, den ich ja vorher in die richtige Höhe positioniert habe, bis zu dem Punkt füllt sich die obere Wanne und die Lösung kann wieder abfließen. Ja? Das ist eigentlich ein recht simples Modell. Also ich hoffe, das ist klar geworden jetzt. Wie gesagt, ich habe halt zwei Wannen mit Nährlösung und ich pumpe hoch bis zu einem gewissen Level, wo es wieder abfließt. Das ist eigentlich ein Waschbecken. Ja? Auf die Art und Weise kann ich Folgendes machen. Ich kann mein Pflanzbecken und mein Medium in gewissen Zeitabständen komplett mit Nährlösung vollpumpen. Und das Wichtige ist, mit Sauerstoff angereicherter Nährlösung vollpumpen. Das Problem bei einem System, wo ich jetzt einfach nur von oben Wasser hinzuführe und es durchlaufen lasse, ist, ich habe auch da gewisse Stellen, an denen sich die Nährlösung im System sammelt und an denen ich dann potenziell nicht die maximale Menge an Sauerstoff habe. Wenn ich das hier mache, dann nehme ich ja meine perfekt Sauerstoff angereicherte Nährlösung, pumpe sie einmal rein, lasse die Pflanzen sich ihre Dosis rausholen und lasse wieder ablaufen. Es ist aber auch nur eins von vielen Systemen. Es gibt dann noch die drei andere. Eine nennt sich Nutrient Flow Technology. Das ist, hört sich jetzt total toll an, ist es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich nur ein schiefstehendes Brett, auf dem ich dann meine Steinwollblöcke oder meine Pflanzgefäße, wie auch immer, lege. Und ich lasse dann meine Nährlösung daran vorbeilaufen und sorge dafür, dass sie die Wurzeln gleichmäßig benetzt. Ja? Das ist eigentlich das Gleiche wie dieses Topfeed-Ding, nur dass es cooler aussieht und dass meine Wurzeln unter Umständen mehr Nährlösung abkriegen. Anderes eher als zufälliges Geldsystem ist dieses Deep Water oder Bubbler-System. Das ist noch ein ganz anderer Ansatz. Der Ansatz dabei ist nämlich, dass die Pflanze oder das Medium die ganze Zeit in der Nährlösung verweilt. Eigentlich geht das nicht, weil wenn ich meine Pflanze einfach nähe und in Wasser stecke, ist klar, was passiert, es fault. Deswegen gehe ich bei diesem Deep Water System hin und nehme einen kleinen Sprudelstein und tue den ins Nährlösungsbehältnis und lasse dadurch Sauerstoff ständig von unten nach oben durch die Nährlösung strömen. Das bringt mir zwei Sachen. Erstens, ich habe Sauerstoff in der Lösung und zweitens, ich halte die Lösung in Bewegung. Damit verhindere ich halt Fäulnisbildung oder was in der Art. Und das Coole an dem System ist halt, von meiner Warte her, dass es fast nichts geben kann, was ausfallen könnte oder verstopfen könnte. Das Problem ist nämlich, desto komplizierter das System wird, desto mehr Fehlerquellen haben wir natürlich auch. Das ist vollkommen offensichtlich. Es gibt hier noch so ein anderes System, das nennt sich dann Aero-System oder aeroponische Zucht. Was sie damit meinen, ist quasi, dass man auf ein Kulturmedium, also jetzt Blähton, Steinwolle oder was auch immer, komplett verzichtet. Ich hänge meine Pflanze einfach komplett frei im Raum auf, nehme ein paar Düsen und zerstreut meine Nährlösung möglichst fein, desto feiner, desto besser. Und lass dann netze dann die Wurzeln mit diesem Nährlösungsnebel. Ja? Ich habe dadurch einerseits unglaublich viel Sauerstoff an den Wurzeln, ja? Also es ist ja fast nur Luft, und halt Nährlösung in sehr kleinen Tröpfchen, die sehr gut von den Wurzeln aufgenommen werden kann. Das Problem zum Aerosystem ist aber, es ist eine Heidenarbeit, das zu bauen, es kostet viel Geld, es ist wahrscheinlich auch für Geeks ein unglaublicher Heidenspaß, aber wenn es nachher einmal ausfällt, nach 5 Stunden sind die Pflanzen tot. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, jetzt kommen wir eigentlich schon fast in die Cannabis-Ecke. Erstmal zur Systematik von Cannabis. Ja? Das Lustige ist, die Systematik von Cannabis, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber war bis vor maximal 10 Jahren noch nicht komplett wissenschaftlich erforscht. Also der Punkt ist, bis vor 20 Jahren, sag ich mal, war die Meinung verbreitet, dass es Cannabis sativa, Indica und Ruderalis gibt. Wurden diese drei Arten als drei eigenständige Arten angesehen. Heute wissen wir aber, dass es nicht diese drei eigenständigen Arten gibt, es gibt nur zwei. Das ist einmal Cannabis sativa und Cannabis indica. Cannabis sativa ist der normale Hanf, Cannabis indica ist klassischerweise der indische Hanf. Ursprünglich wurde nur dem indischen Hanf die Drogenwirkung nachgesagt und der indische Hanf ist eigentlich auch der, aus dem später die Drogenzüchtung entstanden. Was allerdings heutzutage der Punkt ist, heute kennen wir Faserhanf und Drogenhanf. Das heißt, es gibt Hanfsorten, die nur sehr, sehr, sehr geringe Mengen THC, also weniger als 0,2% produzieren. Und es gibt diese hochgezüchteten THC-Hanfsorten, die in der Blüte bis zu 10% THC haben, also unglaubliche Mengen. Der Punkt jetzt ist, wir haben zwei Arten, einmal Cannabis sativa, die Spontinea-Variante oder die Sativa-Variante. Das hier, diese das ist die wildwachsende Variante und das ist unsere gezüchtete Kulturpflanze. Heute unterscheidet man auch bei Drogenhanf zwischen Indica- und Sativa-lastigen Sorten, so nennt man das. Die Indica-Pflanze hat es eher auf sich, das ist der indische Hanf, dass sie eher recht klein und gedrungen wächst, ja, wohingegen Sativa-Pflanzen eher groß und nicht so buschig wachsen. Außerdem gibt es Unterschiede in der Zusammensetzung der Cannabinoide, das heißt der Wirkstoffe, in den Blüten, aber darauf gehe ich dann später nochmal ein. Aber ich glaube, darüber direkt, ich weiß es gar nicht genau. Ja, genau. Ach, erstmal Geschlechtsbestimmung. Das ist erstmal das einzige Bild von wirklich Gras in dem Vortrag. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt Cannabis anpflanze, ja, ich überlege mir natürlich ein gewisses System, weil ich will ja nicht jedes Jahr zu meinem Händler gehen und mir oder nach Holland fahren oder wo auch immer und da Samen für viel Geld kaufen, die einpflanzen und die dann einmal wachsen lassen, dann nach 8 Wochen ernten und wieder nach Holland fahren, mir Samen kaufen und so weiter. Also das macht ja keinen Sinn. Was ich deswegen mache heutzutage, ist, dass ich nicht mehr mit wirklich echten verschiedenen Pflanzen züchte, sondern ich züchte meine ganze Zucht eigentlich nur von einer Mutterpflanze, so nennt man das. Das heißt, ich benutze nur genetisch gleiche Klone. Das ist ganz einfach bei Pflanzen. Das Tolle bei Pflanzen nämlich ist nämlich, dass die Pflanzenzellen totipotent sind. Man kennt das von menschlichen Zellen. Ja? Wir haben im menschlichen Organismus ein paar Zellen, die sind pluripotent. Ja? Das sind, ich glaube, die weißen Blutkörperchen. Das sind Zellen, pluripotent heißt in dem Fall, dass sie sich in verschiedene andere Zellen spezialisieren können. Das Tolle an Pflanzenzellen ist jetzt aber, dass die totipotent sind. Der Name impliziert ja schon, die Beschreibung. Pflanzenzellen können sich grundsätzlich in jede andere Pflanzenzelle entwickeln. Deswegen kann ich Folgendes machen, ich kann einfach hingehen, mir eine Pflanze nehmen, mir ein Stück abschneiden, es in Wasser stellen und hoffentlich wächst eine Wurzel. Und das Lustige ist, was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe eine Pflanze geklont. Weil natürlich ist da nirgendwo eine Befruchtung oder eine Fortpflanzung stattgefunden. Es ist die gleiche Pflanze. Ja? In der Praxis mache ich das so, ich fahre nach Holland, kaufe mir Samen, lasse die wachsen und guck mir eigentlich an, welche Pflanze am schönsten ist. Ja? Wissenschaftlich nennt man das dann den Phänotypen. Der Phänotyp ist das tatsächliche Erscheinungsbild einer Pflanze. Also es gibt einmal die Erbinformation einer Pflanze, und es gibt den Phänotyp. Der Phänotyp ist quasi das, was sich nachher entwickelt aus dem Erbgut, wenn die Pflanze da steht vor mir. Also wenn sie gewachsen ist. Ich pflanze also meine Samen ein, suche mir dann den schönsten Phänotypen raus, die Pflanze, von der ich denke, sie ist am stärksten. Und ab dann ist das meine Mutterpflanze. Ja? Natürlich achte ich darauf, dass die Pflanze weiblich ist, weil ein grundsätzliches Problem ist natürlich bei Cannabiszucht, dass ich keine männlichen Pflanzen dazwischen haben will. Erstens, ich kann sie nicht rauchen. Und zweitens, wenn männliche Pflanzen dem weiblichen Pflanzen stehen, bestäuben die männlichen Pflanzen natürlich die weiblichen Pflanzen, worauf ich dann in weiblichen Pflanzen auch nur noch Samen habe, ja? Und keine Blüten mehr, die ich rauchen kann. Deswegen selektiere ich erstmal meine Mutterpflanze als allererstes danach, ob sie ein Männchen oder ein Weibchen ist. Bei Cannabis ist es eigentlich ganz einfach. So sieht ein Weibchen aus. Weibchen haben nämlich Trauben, das heißt traubenförmige Blüten. Das sind einfach so große, dichte Gebilde, wohingegen Männchen rispenartige Pollensäcke haben. Ja? Das ist jetzt, leider ist das hier eine Aufnahme in einem sehr späten Stadium der Blüte. Das ist eigentlich schon fast zum Erntezeitpunkt, wohingegen das hier eine Aufnahme kurz nach dem Eintreten der Blüte ist, das heißt kurz nachdem die Pflanze geschlechtsreif worden ist. Das sind männliche Pollensäcke, ja. Man erkennt das an Pflanzen nachher ganz einfach. Entweder sie haben so kleine Säckchen unter den Blattachseln hängen, die platzen später auf, da kommt ein gelbes Pulver raus, die Pollen. Oder es bilden sich aus den Blattachseln hervorstehende Härchen und daraus bildet sich dann später eine Knospe, einen Knospenansatz, einen Blütenstand und das rauchbare Gras. Da wurde ja gerade schon gesprochen über die vegetative Vermehrung. So nennt man nämlich die Fortpflanzung einer Pflanze ohne tatsächliche Fortpflanzung, nur indem ich sie klone. Damit selektiere ich mir, also suche ich mir meinen besten Phänotypen aus. Und von dem an züchte ich dann. Es hat viele Vorteile. Der erste Vorteil ist, ich muss keine Samen mehr kaufen. Der zweite Vorteil ist, ich bin mir sicher, alle Pflanzen sind weiblich. Der dritte Vorteil ist, ich weiß genau, wie die Pflanzen nachher aussehen werden. Ich kann genau Aussagen über den Ertrag machen. Also diese Zucht mit Mutterpflanzen ist absolut gängig. Was ich ziemlich cool finde persönlich, sind so Bonsai-Mutterpflanzen. Es gibt eine Technik, wenn man Cannabispflanzen in der Wachstums- oder allgemein in ihrem Leben nur sehr wenig Volumen an Erdmasse gibt, in denen sie sich ausbreiten können. Dann wird die Pflanze anfangen, die Energie, die sonst in die Wurzeln gehen würde, eher in die unteren Stängel, Äste später zu stecken, woraufhin ich dann so eine Bonsai-Pflanze kriege. Man kann tatsächlich aus Cannabis Bonsai-Pflanzen züchten. Das Tolle an diesen Pflanzen ist, das ist jetzt eine 4 Jahre alte Bonsai-Pflanze, das Tolle an diesen Pflanzen ist, dass ich von denen im Monat bis zu, ich habe keine genaue Zahl, aber irgendwas um die 50 oder 100 Stecklinge schneiden kann. Diese Pflanzen geben eine unglaubliche Anzahl an Blättern oder Mikrostecklingen, das heißt kleinen neuen Pflanzen, die ich einfach abschneide und wurzeln lasse und die ich dann nachher irgendwo einpflanzen kann. Ja? Das heißt, so eine 4 Jahre alte Bonsai-Pflanze kann eine riesige Plantage mit Saatgut versorgen. So, mal gucken, wie ich mit der Zeit überhaupt hinkomme. Dann sieht das ganz gut aus. Genau, jetzt kommen wir erstmal zur Chemie des Grases oder was man als THC bezeichnet. Der Punkt ist, im Gras ist viel mehr drin als nur THC. Da sind ganz viele Wirkstoffe. THC ist in der Tat der wichtigste, wobei man bei THC auch zwischen zwei Arten von THC unterscheiden muss. Es gibt das Delta-9 Tetrahydrocannabinol und das Delta-8 Tetrahydrocannabinol. Ich habe in normalem Gras eigentlich fast nur Delta-9 Tetrahydrocannabinol und ein bisschen Delta-8. Die Wirkung der beiden Stoffe ist sowieso fast gleich. Der einzige Unterschied ist, dass Delta-8 Tetrahydrocannabinol thermisch wesentlich stabiler ist. Das heißt auf Deutsch eigentlich nur, dass ich, wenn ich Delta-8, Delta-9 Tetrahydrocannabinol heiß mache, dass Delta-9 Tetrahydrocannabinol wesentlich früher zerfällt. Die Zerfallsprodukte von Tetrahydrocannabinol unter Licht oder allgemein Wärme oder grundsätzlich unter Luft auch sind Cannabidiol und Cannabinol. In dem Fall ist es wichtiger für uns eher das Cannabidiol. Das ist das direkte Abprodukt von THC. Auch Cannabidiol löst eine Wirkung im menschlichen Körper aus. Cannabidiol ist nämlich der Teil im Gras, der müde oder schläfrig macht. THC ist jetzt eher der Teil, der aktiv und high und euphorisch macht. Man sieht, wenn man Gras lange lagert, offensichtlicherweise THC zerfällt in CBD, das Gras macht mehr müde. Das heißt, altes Gras kickt dich in die Couch. Ja, so, der eigentliche Punkt ist, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass das THC und Cannabidiol, der Anteil der beiden Stoffe in der Blüte der Pflanze, der ist antiproportional. Ja? Das heißt, desto mehr CBD, desto mehr THC und andersrum. Ganz nebenbei noch, in der Pflanze selbst habe ich weder THC noch CBD, ich habe nur die Säuren dieser Stoffe. Das heißt, die THC-Säure und die Cannabidiolsäure und die Cannabinolsäure. Und die muss ich erhitzen, was ich beim Rauchen natürlich tue. Und dann decarboxyliert die. Das heißt im Prinzip nur, dass die COOH-Gruppe wegfällt und dass ich dann keine Säure mehr habe, sondern einfach das reine THC habe, was ich dann inhaliere. Der Punkt, die Überlegung, die man jetzt anstellen könnte, ist, wenn in CBD, in Nutzhanf, kein THC drin ist, dann muss da doch, weil das Verhältnis ja antiproportional ist, umso mehr CBD drin sein. Und wenn THC an Luft, mit Luft und Licht zu CBD zerfallen kann und die beiden sowieso isomer sind, das heißt, es sind die gleichen Atome, nur eine andere Struktur, kann ich dann nicht auch vom CBD im Nutzhanf wieder zurück zum THC aus dem Drogenhanf kommen? Die Überlegung hier ist eigentlich, kann ich einfach Nutzhanf nehmen, den ich in Deutschland so legal auf dem Feld klauen kann? Also kann ich diesen Nutzhanf nehmen und den einem recht einfachen Schritt in meinem Labor wieder zu THC aufbereiten? Das, die tolle ist, die Antwort ist, ja, man kann. Die Vorschrift ist unglaublich simpel. Ich nehme eigentlich nur meinen Nutzhanf und ich muss irgendwie das Harz bis zuweilen, das CBD da rauskriegen. Das kann ich mit einem ganz normalen organischen Lösungsmittel machen. Ich achte dabei darauf, dass es ein spezielles ist. Ich würde, also empfehlen würde ich dafür Chloroform. Der Vorteil an Chloroform ist, einerseits löst es das CBD und andererseits ist Chlorophyll, der grüne Farbstoff der Pflanze, nicht in Chloroform löslich. Das heißt, ich habe nachher eine recht reine, saubere Lösung. Aber das ist eigentlich Geschmackssache. Das ist auch eigentlich nicht so wichtig für die eigentliche Vorschrift. Die eigentliche Vorschrift ist nämlich noch nicht mal eine wirkliche Synthese, es ist nur eine katalytische Umsetzung. Das heißt, ich habe CBD und THC, das sind die gleichen Atome, nur wie gesagt anders angeordnet. Eigentlich ist da nur eine Bindung einer Kette aufgebrochen, die muss ich wieder zusammenkriegen. Und dazu muss ich das Zeug nur im Reflux, das heißt im Rückfluss, mit einem Katalysator kochen. Ganz praktisch heißt es, ich nehme meinen Extrakt aus dem Nutzhanf, ja, und gebe darauf ein bisschen Alkohol und ein bisschen Salzsäure, das sind beides wirklich Baumarktchemikalien für Centbeträge, koche das Ganze 12 Stunden lang im Rückfluss, das heißt im Rückfluss kochen heißt, ich koche und fange die verdampfenden Gase wieder auf und die kondensieren wieder und laufen wieder zurück in die Lösung. Ja? Das heißt, ich koche 12 Stunden im Rückfluss und tada, ich habe statt CBD THC in meiner Lösung. Und theoretisch werden so aus 1 Gramm CBD 0,5 Gramm Delta-9 THC. Wenn man jetzt ausgeht von meinetwegen 2% CBD-Anteil im Nutzhanf, das ja nichts kostet, kann man sich den Ertrag da ziemlich leicht ausrechnen. Ja, so viel erstmal zu dem Punkt. Das ist jetzt, ich glaube, da kann man kann allgemein auf alles noch sehr viel tiefer eingehen, aber das ist nicht der Rahmen dafür hier. Genau. Dann noch ein interessantes Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist Feminisierung. Wenn man jetzt so sagt, nach dem Vortrag oder allgemein, ich will jetzt mal anfangen anzubauen und nach Holland geht und sich da Samen kauft, dann werden die Verkäufer einem das erzählen, die werden einem erzählen, wir haben hier feminisierte Samen. Ja? Das heißt, sie sagen, wir haben hier Samen und wenn du die einpflanzt, dann werden das auf jeden Fall weibliche Pflanzen. Dann frei. Also erstens ist es so, dass sie nicht wirklich recht haben damit, es werden in 90% etwa der Fälle weibliche Pflanzen, aber das stimmt schon. Der Punkt ist, wie kann ich Samen haben, deren Geschlecht ich schon vorher weiß, ja? Weil es ist ja eigentlich nicht deterministisch. Der Punkt ist, was ich mache, ist, ich nehme eine weibliche Pflanze und ich sorge irgendwie dazu, dass die weibliche Pflanze sich mit der weiblichen Pflanze fortpflanzt. Wie können sich die weibliche Pflanze fortpflanzen? Auf jeden Fall. Wie sorge ich dafür, dass sich zwei weibliche Pflanzen fortpflanzen können? Das ist ganz einfach. Man kann, das ist nämlich, glaube ich, die krasseste Form des Pflanzenhackings überhaupt. Es reicht, wenn ich eine Lösung von Natriumthiosulfat und Silbernitrat nehme, ja? Und die Lösung auf einen weiblichen Blütenstand träufele, was dann passiert ist, der weibliche Blütenstand fängt an zu zwittern und wird zu einem männlichen. Und ich habe meine weibliche Pflanze, träufle diese Lösung auf den Blütenstand, habe plötzlich Pollenbildung, ja, und kann die Pflanze mit sich selbst bestäuben. Das nennt sich Selfing, ja. Das heißt, die Pflanze pflanzt sich mit sich selbst fort. Und was rauskommt, sind Samen, die zwei Eltern haben, und zwar einen weiblichen und einen weiblichen. Einen weiblichen und eine weibliche Mutter, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass also auch der Samen später weiblich wird, ist sehr hoch. Ja, ich glaube, ich bin sowohl zeitlich als auch inhaltlich so langsam bei den Fragen angekommen. Ich habe hier am Ende noch was hingepackt, als Ausblick, weil ich glaube, was viele eher erwartet hätten, wäre eher was gewesen in die Richtung, ja, ich nehme mal einen Mikrocontroller, hier mal ein Atmel und hänge mir da meine Schütze und meine Relais dran und baue mir dann eine komplett automatisierte Anlage, ja. Und ich muss quasi nur noch irgendwie alle zwei Wochen mal dahin gehen und der Rest wächst von selber. Ob man das haben will oder ob man nicht da viel Spaß dran hat, mit den Pflanzen zu spielen den ganzen Tag, ist noch eine andere Sache. Ob das geht, ist, denke ich mal, technisch weniger die Frage. Müssen wir mal bauen. Und was ich noch anfügen wollte ans Ende, was ich einfach unglaublich interessant fand, das ist ein Patent, ein spezielles, das ist ein Europa-Patent. Es geht dabei um die Firma Ciba-Geigy. Das ist ein Schweizer Chemiekonzern. Und die haben in den 80ern bei Experimente angestellt. Das haben die Folgendes gemacht. Die haben einerseits Saatgut und andererseits Fische, also Forellen waren es, glaube ich, genommen. Und haben die während des Wachstums einem statischen, das heißt gleichbleibenden, elektromagnetischen Feld ausgesetzt. Die elektromagnetischen Felder waren recht stark, es waren zwischen 700 und 4000 Volt pro Zentimeter. Was vorher niemand gedacht hätte, und das Doofe ist halt, es gibt halt irgendwie im Internet kaum, man findet halt eigentlich keine wirklich wissenschaftliche Publikation dazu. Also die Firma Ciba-Geigy hat zu den Experimenten nie Hintergründe veröffentlicht und es gibt eigentlich ein bisschen Patent. Was angeblich passiert sein soll, ist, dass die Pflanzen vollkommen anders gewachsen sind. Einmal sollen aus normalen Farnen Urfarne entstanden sein. Das heißt, die Blattstruktur der Farne ist simpler geworden und hat eher an ein Urzeitgewächs erinnert. Und was ich viel interessanter finde, ist, Maispflanzen haben plötzlich mehr Kolben getragen, angeblich. Und angeblich wurden Forellen, die in diesem elektromagnetischen Feld aufgewachsen sind, fruchtbarer. Ob da was dran ist oder nicht, weiß ich leider nicht. Und ich befürchte, außer dem Herrn Hugo Ebner, der das gemacht hat, weiß es auch niemand auf der Welt. Ich fände es total cool, wenn irgendjemand das mal machen würde und einfach mal einen Samen nehmen würde und ein elektromagnetisches Feld und mal ausprobieren, was passiert. Aber naja, gerade bei Gras vielleicht auch. So, ich glaube, genau, damit bin ich schon bei den Quellen und dann auch bei den Fragen eigentlich, weil zeitlich bin ich rum und die Slides, auch wenn da nicht viel drauf war, kann man sich da runterladen. Ja, das war's. Ja, das da hinten, glaube ich.
Du hast ja gemeint, du machst ja die Stecklinge, oder?
Ja.
Und da hätte ich eben mal eine Frage, wenn man den weiblichen von dem männlichen irgendwie, also um zu erkennen, um Stecklinge zu machen, muss man es vor der Blüte machen,
oder? Da gibt es einen einfachen Trick. Du schneidest einfach von deinen beiden Stecklingen, wenn die etwas größer sind, zwei Mini-Stecklinge, die bewurzelst du auch gar nicht erst. Du nimmst aber die beiden Mini-Stecklinge, stellst sie einfach in Wasser und gibst ihnen weniger als 11 Stunden Licht am Tag, ja? Obwohl die keine Wurzeln haben, werden die anfangen zu blühen und du kannst dir an den beiden Stecklingen gucken, oder an deinem Stecklein gucken, ob es ein Männlein oder Weiblein ist. Ist das klar?
So Mini-Proben.
Ja, genau. Ja, das ist super easy.
Ich hätte mal die Frage, ob die Feminisierung nur mit Hanfpflanzen funktioniert.
Gute Frage. ich denke, dass das hinterliegende Prinzip ist ja offensichtlich, ja. Wenn du auch andere Pflanzen, das weiß ich halt nicht, dazu bringen kannst, zu zwittern, es können halt nicht alle Pflanzen, ja. Dazu zu bringen kannst du zwittern und das dann auch noch so künstlich auslösen kannst und kontrolliert, geht das bestimmt.
Ja, kannst du los. Alles klar. Also wenn ich jetzt daheim beispielsweise Tomaten growen will, wie viel kostet dann so ein Starter-Kit?
Ja, das ist... Ja, das kommt drauf an. Ich meine, es gibt da verschiedene Ansätze, ja. Könnt sagen, ich habe einfach Spaß dran, Tomaten anzubauen, ja. Und ich will mir da eigentlich nur mit wenig Stromverbrauch was haben, wo ich ein bisschen Tomaten zum Essen habe nachher und halt Spaß am Anbauen habe. Oder du sagst, ich habe einen riesen Hunger auf Tomaten, ja. Ich will einfach mit meiner kleinen Wohnung möglichst viel Tomaten haben, ja. Und zwischen den Ansätzen liegen natürlich auch Welten, was die Beträge angeht, ja. Aber es ist nicht unglaublich teuer. Also man liegt, wenn man jetzt anfängt anzubauen, sondern wenn man eine Anlage anbauen will, die jetzt recht simpel ist, so hydroponisches, das heißt nicht, also erdfreies System hat, ja, und so also 400-500 Watt Leistung an Licht, dann kommt man da, das ist schon eine Anlage, wo sehr viel Tomaten rauskommen würden, ja. Und da kommt man sogar unter so 500 € weg, denke ich. So mit 400-300 €, die Größenordnung. Ohne jetzt so sehr konkret zu werden. Ach so, ja, ich kann einfach deine Frage wiederholen, das geht auch. Ich glaube, es ist einfacher.
Noch was zu sagen zu dem Schieberexperiment. Das ist in der molekularen Biotechnologie, wird das angewandelt auch als die sogenannte Elektroporation, indem du mit elektrostatischen Feldern oder magnetischen Feldern du kannst noch mehr Tricks anwenden, wenn du dich ein bisschen mit Pflanzen, wenn du dich ein bisschen Alchemie auskennst. Das ist das erste Reich, das vegetabilische Reich, das ist das pflanzliche Reich. Da musst du wissen, der Phänotyp und Genotyp, der wird über die Mondphasen gesteuert. Der Mond dient als Sammler für alle planetaren Einflüsse. Wenn du jetzt pflanzt,
Geht das? Kann ich? Alles klar, pass auf. Du setzt Pflanzen nur dem Mondlicht aus. Kein Sonnenlicht, ausschließlich nur dem Mondlicht. Stellst du also nachts raus. Dann kannst du damit auch nicht nur den Phänotyp, sondern auch den Genotyp ändern. Das hängt jetzt wie das physikalische Modell, das zu beschreiben. Geht mal ganz weg von der transversalen elektromagnetischen Welle, damit kann man das nicht erklären, weil der Mond wirft nur linear polarisiertes Licht zurück, damit hängt das aber nicht zusammen. Du musst jetzt so einen Typen kennen wie Franciszek Rosnowski. Der war E-Techniker, der hat die sogenannte Eteroidstrahlung erforscht. Das ist sowas wie die Atomenergie erster Ordnung. Das ist die Energie, die den eigentlichen Wachstumsprozess bei den Pflanzen beschleunigt und das ist auch die innere Energie der Zellen. Die kann man jetzt synthetisch herstellen, indem man beispielsweise die Kernbindungsenergie mit... Also um das wie gesagt zusammenzufassen, wenn du jetzt den THC-Anteil oder sowas pushen willst, das nennt sich in der Alchemie, das energetische Prinzip ist der sogenannte Sulfur und das sulfurische Prinzip findest du am meisten in Brennesseln. Brennesseln sind jetzt von der planetaren Energie dem Mars. Das heißt also, wenn du Brennesseln neben Pflanzen wachsen lässt, da hast du die inneren Öle von den ätherischen Ölen, das ist der Sulfur und das energetische Prinzip, die erhöhen sich jetzt automatisch damit. Und dann erscheint es in der Alchemie, klassifizierst du die Pflanze in das Salz. Das sind in der Regel die nicht mehr verbrennlichen Rückstände, das sind die Salze. Das Öl, die ätherischen Öle und dann eben halt den Mercurius, das ist der Alkohol. Der Trick ist eben jetzt, wenn du alle drei Anteile hast und dann später zusammenpackst, ist das planetarisch so weit wieder ausgesprungen, dass auch die Nebenwirkungen verschwinden. Sämtliche Medikamente haben wir das Problem, die haben wir nur einen Teil. Und deswegen kriegst du davon einen dicken Kopf. Also ich habe mal heimlich während meines Zivildienstes so eine kleine Forschungsmontage gehabt, also nicht, dass ich mit sowas jemals befasst habe, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich mache sowas auch nicht mehr, also ich wollte mir so Triple C Ultra Spezial züchten, um die Holländer vom Markt zu verdrängen, weil das Skunk ist nämlich noch nicht ganz ausgereift. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Ja, da bin ich dann irgendwie in einem Forum gelandet, wo sich einer scheinbar alchemistisch ausgelassen hat, aber der hatte dann doch nicht so viel Ahnung. Also es gibt zwei wichtige Bücher, die ich zufällig als PDF mal eingescannt habe, rein zufällig. Also wer die haben will, zufällig könnte ich die mal weitergeben. Das ist einmal von Willy Schröder, Pflanzengeheimnisse, da steht das auch in den Mondphasen drin. Dann als Einstieg in die Alchemie gibt es von Professor Manfred Junius. Das ist allerdings, es wird noch ein bisschen komplizierter. Das ist noch nicht richtiger Alchemie, das ist Spagyrik. Damit du Pflanzen jetzt richtig powern kannst, brauchst du die juvenile Erde von Karl von Eckartshausen. Und die stellst du dir her... Ja. Und die stellst du dir jetzt her aus der universellen Gur. Die universelle Gur, die kannst du jetzt nur so gewinnen, indem du den merkurialen Anteil, das ist der weibliche Anteil, als Tau, Regen, Hagel oder Schnee gewinnst. Während der sulfurische Anteil, das sulfurische Wasser, dafür musst du kaliumhalzige Pflanzen, die musst du veraschen. Das laugst du dann mit destilliertem Wasser aus, legst das dann nachts raus und da die Salze hygroskopisch sind, ziehen dir das Wasser an. Und der Trick ist jetzt bei dem Kalium, das ist der einzige natürliche Positronen- und Elektronenstrahler. Ja, und die natürlichen Radionuklide, die pushen das dann. Und wenn du jetzt diese beiden Wässer hast und die verhältst.
Okay, wir können auf jeden Fall gleich nochmal reden in Ruhe. Das ist, glaube ich, jetzt nicht der richtige Ort. Ja, ja, ich kann gleich mal Jabba das austauschen, so am besten. Das ist am einfachsten. Ja. Ach so, ja, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, ja. Was du einfach machen kannst, um dieses Geruchproblem zu verhindern, ja, also vermeiden, umgehen, ist, du nimmst einen großen Lüfter und einen großen Aktivkohlefilter, ja. Aktivkohle, kennst du Aktivkohle?
Ist auch billiger, wenn man jetzt Leute, die nur mal aus ganz Langeweile Tomaten.
Aber wenn du aus ganz Langeweile Tomaten züchtest, dann ist die, ich sag mal aus meiner Erfahrung, riechen Tomaten jetzt nicht so stark, dass man da jetzt Probleme hätte. Nee, wir verstehen schon. Also der Punkt ist, dass dieses Geruchsproblem tritt in der Tat erst auf, wenn man wirklich größeren. Also du hast, die Pflanzen fangen überhaupt erst an, diese ätherischen Öle, die riechen zu produzieren, wenn sie anfangen zu blühen. Das heißt, solange du nur eine Bonsai-Mutter hast, hast du eigentlich quasi gar keinen Geruch.
Okay. Gut, kurze Frage zum Thema Licht nochmal, effektive Lichtquellen. Kannst du was zu LEDs eventuell sagen?
Ja, das ist halt so ein Ding, das ist halt irgendwie im Internet dauerhaft dabei, ja. Ich meine, es geht theoretisch schon, ja. Ich meine, theoretisch kann ich mit LEDs genug Licht produzieren, um eine Pflanze wachsen zu lassen. Es gibt auch Experimente, das heißt Leute, die haben Kopfsalat, war das, glaube ich, und LEDs wachsen lassen, ja. Das ist eine super coole Sache, in der Theorie, ja. In der Praxis ist es einfach überhaupt gar nicht wirtschaftlich. Also in der Praxis ist es vielleicht, ich fände es auch super cool, wenn du sagst, du willst irgendwie, dieses wirklich für dich ist wirklich nur Pflanzen hacken, das heißt wirklich nur forschen und nicht anbauen, dann wäre es eine super coole Sache, glaube ich, wenn du einfach mal LEDs anbauen würdest, ja. Also wenn du jetzt schon diese Motivation hast, auch nachher Tomaten zu essen, ja, dann ist halt so, ist halt schon die Überlegung da, ob man jetzt unglaubliche Mengen an Geld investiert in LEDs und damit am Ende nur sehr wenig Lichtleistung, was halt nur sehr wenig Ertrag hat.
Ja, das war genau das Problem. Ich hatte also das mal durchgerechnet und da hätte ich wirklich
es ist nicht wirtschaftlich, ja.
Kilo von anschaffen können.
Ja. Ja, richtig. Ich glaube, hier vorne war noch was.
Ja, du hast gesagt, dass du zuerst in Steinwolle die Stecklinge reinsetzt und die wachsen dann durch die Steinwolle durch in diesen Blähton. Wozu die Steinwolle?
Warum die Steinwolle? Weil du so einen Steckling in so einem Blähtonkugeln halten ja nicht zusammen, ja. Also stell dir mal vor, du hast einen kleinen Stecken, die sind so groß, ja, und du steckst dann zwischen Blähtonkugeln, der fällt einfach um, ja. In Steinwolle hat er Insekten halt, das ist alles. Außerdem ist die auf Dauer die Wasserversorgung im Steinwolle anders. Das heißt, für den Anfang des Wachstums ist der Steinwolle idealer von der Versorgung. Also die Steinwolle kann mehr Wasser speichern im Grunde genommen. Noch Fragen?
Ja? Ah, okay. Folgendes, die Synthese, ne? Also, ja, oder diese Halbsynthese, mehr oder weniger, ist jetzt keine Synthese in dem Sinne. Lohnt sich das nicht auf Dauer? Ich meine, da kann einem ja prinzipiell jetzt niemand beikommen, wenn man den legalen haben.
Ja, ganz legal ist es halt nicht, weil du kennst halt schon Betäubungsmittel her, ja. Aber also ich meine, dass es sich lohnt, denke ich auch, sonst hätte ich es ja nicht hier gesagt. Das war schon die Intention dahinter, ja? Okay. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Guten Rutsch ins neue Jahr und dann war es das auch. Danke.